Wo Teams vernetzt sind und Ideen wachsen, liefert Internet at Work von Vodafone Highspeed für Ihr Business. Together we can.
Servus und herzlich willkommen zu Mission Money Daily, deinem Überblick über alles, was wichtig ist aus Wirtschaft, Börse und Finanzen und was das für dich und dein Geld bedeutet. Heute ist Donnerstag, der 29. Januar und wir sprechen über den Ausverkauf an der Börse wegen Microsoft, SAPs Kampf gegen den Abstieg und wir geben euch einen Überblick über die größten Kursausschläge vom Super-Donnerstag dieser Bilanzsaison. Mein Name ist Peter Blöd und mit mir im Studio sitzt
Johannes Bauer. Packt man's an.
Money Radar. Das passiert gerade an den Märkten.
Eieiei, zu früh gefreut, lautet heute irgendwie das Motto an den Märkten. Die Bilanzsaison nimmt richtig Fahrt auf und sorgt für ein paar heftige Kursausschläge. Einen ziemlichen Ausverkauf erleben wir da heute irgendwie, vor allem im Tech-Sektor und gerade bei den Mag 7 fand die Gewinneuphorie der letzten Tage irgendwie doch ein ziemlich jähes Ende am Nachmittag. Nachbörslich enttäuschte gestern Microsoft mit guten Zahlen, die aber eben nicht gut genug waren. Heute rauschte die Aktie um 12% in den Keller und vernichtete damit mal eben die Marktkapitalisierung von SAP, bis gestern immerhin noch das größte deutsche börsennotierte Unternehmen.
Dass es das nicht mehr ist, liegt an dem Kursrutsch von SAP heute um rund 15%. Alle Details zu SAP gibt es gleich in unserer Rubrik im Fokus. Entsprechend ist mit SAP auch der DAX heute Europas großer Verlierer mit einem Minus von 2%.
Die Microsoft-Zahlen und der Kursrutsch waren ein harter Wirkungstreffer für alle Euphoriker am Markt, die zuletzt allzu sorglos All-in waren, gab ja doch recht viele. Denn es setzte ziemlich schnell am Nachmittag, ich habe es schon angedeutet, zu Handelsbeginn in den USA ein ziemlicher Abverkauf ein. Und wenn die ersten anfangen zu verkaufen, wie das immer so ist, wird schnell eine Massenbewegung daraus. Der S&P 500 lag zwischenzeitlich fast 2% im Minus, Technologieindex Nasdaq sogar fast 3%. Dafür steigt jetzt die Volatilität. Das sogenannte Angstbarometer, der VIX, der also die Schwankungsbreite des S&P 500 misst, steigt heute um 12%.
Nach der ersten Panik meldete sich dann aber die Beide-Dip-Fraktion zum Dienst, auf die es Verlass, und sorgte zumindest für eine kleine Erholung. In den vergangenen Jahren war das immer noch die erfolgreichste Strategie. Hoffen wir mal, es zahlt sich auch dieses Mal wieder aus. Aber die Gefahr ist schon hoch, dass die nächsten Wochen ähnlich turbulent weitergehen wie diese, denn es gibt noch ziemlich viele Geschäftszahlen für das vergangene Jahr zu veröffentlichen und entsprechend an der Börse zu verarbeiten.
Wir hatten das in den vergangenen Tagen ja immer wieder davon. Die Reaktion auf ja an sich gute Zahlen sind oft sehr, sehr negativ, historisch negativ. Gute Bilanzen reichen nicht mehr. Das Gesamtpaket muss richtig, richtig gut sein, sonst senken Anleger eben den Daumen und das Fallbeil kommt ziemlich flott daher und trifft natürlich vor allem all das, was zuletzt richtig gut gelaufen ist, selbst wenn eben Bilanz und Ausblick solide daherkommen. Gut ist nicht mehr gut genug, ist also so das Motto im Moment. Und nach all der Euphorie in den vergangenen Monaten an den Börsen muss jetzt eben auch mal etwas Luft abgelassen werden.
Das bekam heute auch ServiceNow zu spüren. Die Zahlen waren besser als erwartet, aber eben nicht gut genug. Die Aktie verliert heute fast 12%. Microsoft und ServiceNow, das sind zwei Enttäuschungen zu viel. Daher ging es heute für den gesamten Software-Sektor abwärts. Atlassian verliert 12%, Datadog und Salesforce 8% und Oracle rund 6%. Letzteres schreibt eine tragische Geschichte, muss man fast schon sagen. Die Aktie hat sich seit dem Allzeithoch im September vergangenen Jahres, also binnen 3 Monate, mehr als halbiert. Fast 1 Billion war Oracle damals wert, jetzt sind es nur noch 460 Milliarden. Nicht mehr hin.
Ja, ein ganz schönes Gemetzel im Moment da in der Softwarebranche. Die Verkaufshektik löste aber nicht nur im Tech-Sektor eine Kettenreaktion aus. Überall wurden Gewinne abgesichert, wo es zuletzt richtig steil bergauf ging. Selbst bei Edelmetallen. Das kam verblüffend daher, denn das waren ja zuletzt so die sicheren Häfen, die massiv gekauft wurden. Heute Morgen herrschte noch eitel Sonnenschein. Sowohl bei Gold als auch bei Silber gab es nämlich neue Rekordmarken.
Am Nachmittag gab es dann einen ruckartigen Abverkauf, der auch ein bisschen zeigt, dass die Korrelation zu Aktien immer deutlicher zunimmt. Die beiden gehypten Edelmetalle Gold und Silber treten deutlich ins Minus und Kupfer, das mittags noch auf dem Weg zum größten Tagesgewinn seit dem Jahr 2009 war, gab die Hälfte des dicken Zuwachses direkt wieder ab und liegt noch 4% im Plus.
Damit lastet natürlich heute Abend nach Börsenschluss, heute Nacht vielmehr, ziemlich Druck auf Tim Cook. Der Apple-Chef wird nämlich die Zahlen des iPhone-Konzerns vorstellen. Das möchte ich dich heute irgendwie nicht mitmachen.
Möchte nicht in seine Haut stecken.
Ja, wehe, das China-Geschäft läuft vielleicht doch nicht ganz so gut, wie man das in den letzten 2-3 Monaten so erlebt hat. Dann haben wir nämlich morgen das gleiche Spiel wie heute an der Börse. Und nächste Woche folgt dann natürlich noch der Rest der großen Big-Tech-Konzerne. Auch da werden Investoren wieder nervös den Finger über dem Verkaufsknopf halten. Das ist, glaube ich, amtlich. Gegen den Trend ist die Apple-Aktie übrigens heute im Plus. Und so ging es bei Microsoft die letzten Tage auch los.
KI wird an der Börse gerade zum zweischneidigen Schwert, sagt Rob Williams, Anlagestratege bei Sage Advisory in New York. KI war der Grund für die gewaltigen Kursanstiege der vergangenen 2 Jahre und KI wird jetzt zur Hürde, noch mehr gute Nachrichten zu liefern. Sein Rat für die kommenden Monate, das kommt nicht überraschend und wir haben die letzten 3 Monate schon viel darüber gesprochen, Diversifikation wird der Schlüssel zum Erfolg in diesem Jahr, sagt der erfahrene Wall Street Mann. KI und Big Tech alleine werden das Depot nicht mehr nach vorne bringen und bergen das Risiko, deutlich zu verlieren.
Aber nicht alles, was aus der bunten KI-Welt kommt, wurde heute abgestraft. Der japanische Halbleiterausrüster Advantest zum Beispiel lieferte dank der hohen KI-Chip-Nachfrage einen Rekordumsatz fürs 4. Quartal und einen richtig guten Ausblick auf stark steigende Gewinne in diesem Jahr. Die Aktie schoss zwischenzeitlich um 14% in die Höhe. Nicht ganz so viel Glück hatten die 2 großen Speicherriesen, muss man eigentlich sagen, Samsung und SK Hynix. Die lieferten richtig gute Zahlen, lagen anfangs auch richtig im Plus und sind dann in dieser Abverkaufsstimmung dann doch wieder deutlich verkauft worden.
So schnell kann es gehen.
Ja.
Auch abseits der Tech-Welt gab es ein paar solide Bilanzen heute. Caterpillar konnte gegen den Trend 1,5% zulegen aus diesem Grund. IBM machte es gestern eigentlich auch besser als Microsoft. Vorbörslich war The Big Blue noch 10% im Plus. Am Nachmittag im Abverkauf waren es dann immerhin noch mehr als 4%. Southwest Airlines lieferte einen deutlich vielversprechenderen Ausblick als gestern American Airlines. Die Fluglinie stieg deshalb um fast 12%.
Und so geht das eigentlich ziemlich munter weiter heute mit den großen Kursausschlägen. Habe ich jetzt auch selten gehabt, dass es so viele aus allen möglichen Richtungen kommt. Casino-Betreiber Las Vegas Sands beispielsweise verliert heute 14%. Weil, da muss man sich schon mal festhalten, die Umsätze aus dem Geschäft in Macau im 4. Quartal mit 2,06 Milliarden Dollar, nur 0,6 Milliarden über den Konsensschätzungen lagen. Der Gesamtgewinn lag ebenfalls über den Erwartungen, aber das war eben nicht gut genug.
Börse kann brutal sein.
Ja.
In der Rüstung konnte L3Harris die Erwartungen nicht ganz erfüllen bei den Quartalszahlen, daher verlor die Aktie fast 5%. Lockheed Martin macht es besser und übertraf die Prognosen leicht, daher ging es 5% nach oben.
Entgegengesetzt entwickelten sich auch die 2 asiatischen Autoriesen Toyota und Hyundai. Letztere haben schwer unter den Autozöllen in den USA zu kämpfen, vor allem die Tochtermarke Kia verlor mehr als 3 Milliarden Dollar durch die Zölle. Japans Toyota zeigt sich davon irgendwie völlig unbeeindruckt und konnte einen neuen Rekordabsatz verkünden. Der Toyota-Konzern insgesamt versetzte mehr als 11,3 Millionen Fahrzeuge ab. Toyota zusammen mit seiner Schwestermarke Lexus sind damit der größte Autokonzern der Welt vor VW. Jetzt wieder sehr deutlich, die mit etwas mehr als 9 Millionen Fahrzeugen auf Platz 2 sind, gefolgt von Hyundai mit knapp 8 Millionen.
Ihr merkt es, heute geht es ziemlich rund in Sachen Bilanzsaison. Wir versuchen, die wichtigsten Unternehmen und Ausschläge zusammenzufassen. Wenn wir alle einzeln durchgehen, sitzen wir morgen noch hier. So viele Unternehmen lieferten heute Zahlen, deswegen jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf.
So ist es. Nokia, H&M, die Bank ING aus den Niederlanden und Mastercard lieferten alle etwas bessere Bilanzen als erwartet. In den Details natürlich gab es ein paar Fragezeichen. Größere Kursreaktionen gab es allerdings vor allem bei Nokia. Die verlor nämlich 9%, da die Profitabilität deutlich nachgelassen hat, auch wegen der großen Investitionen.
Und dann haben wir da noch die Deutsche Bank, die alle überraschte heute. Der Gewinn hat sich im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Im 4. Quartal gab es ein Rekordergebnis für die Deutsche Bank. Die Dividende soll steigen und es gibt ein Aktienrückkaufprogramm. Anfangs waren da Investoren noch verzückt über so viele gute Nachrichten und die Aktie stieg um mehr als 2%. Aber da tags zuvor erstmal wieder die Staatsanwaltschaft im Haus stand und der Ausblick nicht so euphorisch ist, verlor die Deutsche Bank Aktie am Ende mehr als 1%.
Großer Tagesgewinner im DAX war das jetzt wieder größte deutsche börsennotierte Unternehmen, und zwar Siemens, mit einem Plus von am Ende dann doch noch 2%. Nicht alles kam also unter die Räder. Die Münchner profitierten von den starken Zahlen des Schweizer Rivalen ABB. Der Industriekonzern konnte nämlich im vierten Quartal die Auftragseingänge um mehr als ein Drittel steigern. Das macht natürlich jetzt Anleger die Hoffnung auf ebenfalls volle Bücher bei Siemens. Für ABB ging es in der Spitze heute übrigens um 10% nach oben.
Der Super Thursday hatte es also in sich, so viele große Zahlen. Wie immer gilt, Ruhe bewahren. Auch morgen geht die Sonne auf, auch morgen geht die Sonne unter, auch wenn es nochmal scheppert an der Börse.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
The Bigger Picture. Das bewegt Wirtschaft, Politik und Börse.
Bei all der Zahlenflut muss man schon froh sein. An der Makrofront geht es heute nämlich mal etwas ruhiger zu. Schadet nicht bei all dem Wahnsinn, den wir da heute erlebt haben. Die wichtigsten Nachrichten aus Deutschland. Die Auftragslage der Unternehmen erholt sich nur ziemlich schleppend. Mehr als ein Drittel der Unternehmen klagt über zu wenig Aufträge. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des IFO-Instituts. Der Anteil sank seit der Oktoberbefragung marginal von 36,9 auf 36,3.
Besonders angespannt ist die Lage demnach im deutschen Maschinenbau. Dort stieg der Anteil der Unternehmen, die einen Auftragsmangel beklagen, von 41,4 auf 43,9%. Bei Herstellern von elektronischen und optischen Erzeugnissen sind es aktuell sogar 46,8%, also fast die Hälfte.
Ja, also noch nichts mit Entspannung und Aufatmen. Genau. Währenddessen versucht China gerade alles, die seit Jahren schwelende Immobilienkrise irgendwie in den Griff zu bekommen. Jetzt sollen wichtige Regeln zur Schuldenbegrenzung für die großen Immobilienentwickler wohl gekippt werden. Da gab es heute Medienberichte in Peking. Im Jahr 2020 führte die Regierung nämlich eine Schuldenbremse für die Branche ein, um diese Überschuldung zu verhindern. Seitdem dürfen die Verbindlichkeiten bei maximal 70% der Vermögenswerte liegen und der Verschuldungsgrad darf nicht höher als das Eigenkapital sein.
Die Folge der strengen Regeln war eine Liquiditätskrise bei den Immobilienriesen, die den größten Immobilienentwickler Evergrande ruinierte. Jetzt werden die Regeln also wieder gelockert. Die Aktien von Entwicklern wie China Aiyuan oder Logan Group steigen um 30% bzw. 20%.
Und dann haben wir da noch eine Statistik zum Schluss, die Donald Trump gar nicht schmecken wird. Nämlich das Außenhandelsdefizit der USA ist im November wieder gestiegen, weil die Importe stärker zulegten als die Exporte des Landes. Im Vergleich zum Vormonat hat sich überraschend deutlich das Defizit nahezu verdoppelt. Obwohl ja Trump mit seiner Zollpolitik dagegen arbeitet. Da können wir also dann nur darauf warten, dass da die nächsten Zölle kommt und es ein paar Reaktionen geben werden.
Im Fokus. Darauf schaut die Welt heute ganz besonders.
Erst letzte Woche haben wir ausführlich darüber gesprochen, das Erregungspotenzial bei Tech-Unternehmen ist gerade enorm. Soll heißen, wenn ein Konzern herausragende Quartalszahlen liefert, aber nur dann, kann dessen Aktie schnell 5-10% steigen. Auf der anderen Seite strafen Anleger es brutal ab, wenn ein oder zwei Kennziffern in der Bilanz auch nur leicht unter ihren Erwartungen liegen. Zugegeben, wir haben da an die Mac7 gedacht, an Nvidia, Alphabet und Meta, an Silicon Valley, an Kalifornien.
Und ganz sicher nicht an die badische Provinz, also nicht an Waldorf, wo SAP seinen Hauptsitz hat. Der deutsche Software-Riese hat heute Morgen seine Zahlen vorgelegt, die dem Markt mal so gar nicht gefallen haben. Zack, rutschte die Aktie ab. 17% ging es zwischenzeitlich nach unten.
Aber waren die Zahlen jetzt wirklich so schlecht? Und wie geht es jetzt für SAP weiter? Um diese Fragen kümmern wir uns jetzt. Fangen wir mal bei Umsatz und Gewinn an. Die beiden waren bei SAP heute nämlich mindestens solide.
Den Umsatz im vergangenen Jahr lag nämlich bei fast 37 Milliarden Euro. Das sind 8% mehr als im Vorjahr. Da hatte SAP als deutscher Softwarekonzern mit großem US-Geschäft auch natürlich ein wenig Pech.
Den Nettogewinn konnte Europas größter Tech-Konzern auf 7,5 Milliarden Euro steigern. Daran lag es nicht. Der freie Cashflow war auch super. Die Profitabilität ging auch nach oben. SAP wächst also und verdient mehr Geld. Die Erwartungen von Analysten und Anlegern hat der Konzern woanders enttäuscht. Beim CCB, dem Current Cloud Backlog, das sind die Verträge im Cloud-Geschäft für die nächsten 12 Monate.
Und dieser Wert stieg im vierten Quartal währungsbereinigt nur um 25%. Das nur muss man hier in Anführungszeichen setzen. SAP-Chef Christian Klein hatte zuvor gesagt, 25% wäre eine Enttäuschung. 26% sollten es schon sein. Die Analysten von Morgan Stanley hatten mit einem Wachstum von 27% gerechnet.
Das liegt jetzt nicht so weit auseinander, könnte man sagen. Aber die Zahl, also der CCB, ist deshalb so wichtig, weil er bei Abo-Verträgen die Basis für die künftigen gebuchten, für den künftigen gebuchten Umsatz abbildet. Ein Blick in die Kristallkugel also, wenn man so möchte. Im zweiten Quartal 2025 lag der CCB noch bei 28%. Dann waren es 27% Wachstum im dritten Quartal und jetzt eben 25%. Ihr seht schon, SAP wächst im Cloud-Geschäft also immer langsamer und es ist auch gut möglich, dass dieser Trend anhält und dieses Wachstum 2026 noch geringer sein wird.
Live by the Cloud, die by the Cloud. Das Cloud-Geschäft war und ist für SAP der größte Wachstumstreiber. SAP hat eine Software früher über einmalige Lizenzen verkauft, in den letzten Jahren aber auf Abo-Gebühren umgestellt. Das Geschäftsmodell kennen wir ja von vielen Unternehmen. Die Software ist jetzt also nicht mehr auf den Rechnern der Kunden installiert, sondern läuft in den SAP-Rechenzentren und die Kunden haben Zugriff über die Cloud.
Durch diese Umstellung stieg SAP zwischenzeitlich sogar zum wertvollsten Unternehmen Europas auf. Im März 2025 war das. Kurz davor, im Februar, hatte die SAP-Aktie ihren Rekordwert von über 280 Euro erreicht. Heute sank sie auf 164 Euro. Das ist ein Minus von mehr als 40% in nicht mal einem Jahr. Nicht ganz so schlimm wie bei Oracle, aber immer noch drastisch. SAP ist jetzt, ihr habt es vorhin gehört, nicht mal der wertvollste Konzern im DAX. Da ist eben Siemens heute vorbeigezogen.
Und im Laufe des letzten Jahres kamen dann immer mehr Sorgen auf, dass sich mit KI-Funktionen der SAP-Software einfach nachbilden ließen. So nach dem Motto, bye bye teures Abo-Modell. Das würde den Preis natürlich dramatisch drücken, bald schon von der KI entschlüsselt. SAP-Chef Christian Klein streitet das alles ab. Wir verlieren keine Aufträge wegen KI, sagte er bei der Vorstellung der Geschäftszahlen. SAP nutze die KI selbst zu ihrem Vorteil. 2 von 3 Verträgen würden KI-Komponenten nämlich enthalten.
Für das langsamere Wachstum lieferte SAP heute als Erklärung, dass der Softwarekonzern am Jahresende umfangreiche Verträge geschlossen hätte, die bislang nur teilweise in den Büchern auftauchen würden. Außerdem hätte SAP Verträge mit Behörden und Regierungen geschlossen und diese Verträge würden sich gar nicht im Auftragsbestand wiederfinden, weil die Institutionen Ausstiegsklauseln aus diesen Verträgen hätten und sich SAP die Verträge über die gesamte Laufzeit deshalb gar nicht in die Bücher schreiben dürfe.
Also alles in allem muss ich sagen, so richtig überzeugend ist das alles nicht. Vor allem ist jetzt halt, was muss man auch sagen, richtig Druck auf dem Kessel für SAP. Ich mag mir gar nicht vorstellen, was angesichts heutige 16% oder 17% Minus los ist, wenn er bei den nächsten Quartalszahlen nicht liefern kann.
Viel mehr können es eigentlich nicht sein, aber schlimmer geht immer. Ja. Am Ende ist SAP trotzdem noch lange nicht, auch weil der Softwarekonzern relativ viele Kunden hat, von denen noch nicht alle von der klassischen Software auf das Abo-Modell und die Cloud umgestellt haben.
Und SAPs Finanzchef Dominik Asam hat durchaus recht. Der meinte nämlich, SAP könnte einen Wachstumsschub erleben, weil immer mehr Kunden aufgrund der geopolitischen Spannungen auch im Tech-Sektor nach europäischen Lösungen suchen, um nicht noch mehr Abhängigkeit von den USA zu haben.
SAP statt Microsoft quasi, was die Cloud angeht. Ja. Das ist ehrlich gesagt schon viel hätte, wäre, wenn. Vielleicht versuchen Klein und Asam die schlechte werdende Stimmung einfach nur schön zu reden. Vielleicht sind sie auch einfach nur optimistischer als die Anleger, die sie heute schon übel abgestraft haben. Vielleicht haben sie am Ende auch recht. Es ist ja auch noch nicht gesagt, wann und ob die KI dafür sorgen wird, dass SAP weniger Geld verdient. Aber es ist schon auffällig, dass SAP, die heute ein Aktienrückkaufprogramm von 10 Milliarden Euro bis 2027 verkündet haben, auch damit nicht dazu beitragen konnten, dass die Aktie nicht so krass abstürzt.
Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge.
Die Zahl des Tages.
Eine Rendite von 15% hat der norwegische Staatsfonds im vergangenen Jahr erzielt. Damit lief er besser als der S&P 500, aber schlechter als der DAX. Wer hätte das gedacht? Ein Gewinn von fast 250 Milliarden Dollar ist natürlich ehrlicherweise trotzdem ziemlich stark und auch nur etwas weniger als der Rekordwert aus dem Jahr 2024.
Zwei starke Jahre in Folge also. Da sei an der Stelle nochmal an die Kritik von Ex-Verdi-Chef Frank Psirske erinnert, mit der er sich Anfang 2023 gegen eine mögliche Aktienrente der damaligen Bundesregierung aussprach. Unser Rentensystem lässt sich nicht durch Aktienspekulationen fit für die nächsten Jahrzehnte machen, sagte Psirske mit Blick auf das Seuchenjahr 2022, in dem der norwegische Staatsfonds 14,1% verloren hatte.
Das war aber auch am gesamten Finanzmarkt ein ziemlich mieses Jahr. Wir erinnern uns, Ukraine-Krieg, hohe Inflation, steigende Leitzinsen, sei Dank. Witzig, dass Psirske deshalb von Jahrzehnten sprach, weil auf lange Sicht läuft's offensichtlich in Norwegen.
Nicht nur das, in manchen Jahren läuft es auch besonders gut beim norwegischen Staatsfonds. Der investiert, das zur Einordnung und zur Erinnerung kurz, die Einnahme Norwegens aus der Öl- und Gasförderung. Das ist eben ziemlich viel. Das dickste Plus stand letztes Jahr hinter den Aktienanlagen des Fonds. 19,3% legten die zu. Nicht börsennotierte erneuerbare Energienprojekte folgten mit 18,1% plus auf Platz 2. Und festverzinsliche Wertpapiere gewannen immerhin 5,4% hinzu.
Ja, breit gestreut und dabei sogar noch umweltfreundlich unterwegs. Der norwegische Staatsfonds zeigt, investieren lohnt sich.
Ja, ich meine, wir wissen das auch, ihr wisst das hoffentlich auch.
Ja. Die Politik müsste noch eine Einsicht bekommen, dass das irgendwie eine sinnige Sache ist. Aber wir arbeiten natürlich daran, hier in diesem Podcast. Und deswegen machen wir jetzt auch hier Feierabend für heute. Wir sagen wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Nicht vergessen, liken, teilen und abonnieren diesen Podcast. Und dann wünschen wir euch einen schönen Abend und hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Sämtliche besprochenen Aktien, Fonds und Finanzprodukte sind selbstverständlich ausnahmslos keine Kauf- oder Anlageempfehlung. Die Redaktion und der Verlag haften daher nicht für Verluste, die durch den Kauf oder Verkauf dieser Produkte entstehen könnten.